Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Humpe und Humpel klingt auf Englisch nicht so gut.
Jetzt werde ich schon wieder ausgelacht hier, das sind keine guten Vibes hier. Ich bin etwas überrascht.
Sag nochmal was, Uke.
Ja, dann legen wir jetzt einfach mal los.
Wir müssen ja anfangen.
Reden wir über Musik mit Peter Urban. Ich bin Uke Bandixen und Peter sitzen mir glücklicherweise hier gegenüber.
Hallo Uke.
Hallo Peter. Bevor wir anfangen mit unserem heutigen Thema, kleiner Hinweis, es gibt den Nachtclub auf NDR Blue, bei dem man auch noch ganz viele Geschichten über Musik hören kann.
Ja, der ist jetzt auf NDR Blue zu Hause von 20 bis 22 Uhr und danach gibt's immer Live-Konzerte und es gibt unter anderem im Nachtclub auch immer die Nachtclub Classics und da wird auf alte klassische Alben oder Geburtstage, Jubiläen zurückgeschaut und immer wieder neue Musik, neue Themen im Nachtclub auf NDR Blue, das ist jetzt wichtig.
Und heute sprechen wir über zwei Frauen. Über Annette Humpe und über Inga Humpe. Und ich habe gedacht, beim Fußball gab es das öfter mal, dass es so zwei Brüder, meistens gibt die in der Öffentlichkeit standen, die so bekannt waren, die Försterbrüder oder
Krämer-Zwillinge,
die
Rummeniges.
So, die gab es immer mal in der Musikgeschichte, muss ich doch lange überlegen, ob es das, also in Deutschland schon mal, glaube ich, gar nicht. International würde es mir, glaube ich, auch schwer fallen, da ein Brüder- oder Geschwisterpaar.
Doch, da gibt es schon was, aber The Roaches oder andere sind da.
In Deutschland auf jeden Fall einzigartig und deswegen sprechen wir auch darüber. Denn Annette Humpe und auch Inga Humpe sind in so vielen Projekten beteiligt gewesen. Gerade Annette Humpe als Produzentin, als Komponistin, als Texterin. Das sind schon zwei Frauen, die irgendwie herausragen. Aber für mein Gefühl so ein bisschen erst in den letzten Jahren entdeckt wurde, was die alles gemacht haben, wo die mitgemischt haben. Ist das auch dein Eindruck? Oder?
Nee, das finde ich nicht. Also klar, jetzt zu gewissen Jubiläen tauchen Dinge wieder öfters auf. Annette wurde 70. Da dachte ich wirklich, nee, die kann doch wirklich noch nicht 70 sein. Aber in der Tat. Und auch 20 Jahre Zweiraumwohnung, die Band von Inga. Aber sonst, ganz ehrlich, habe ich die beiden nicht so unbedingt immer zusammen in meinem Blick. Die haben zwar mal zusammen Platten gemacht unter dem Namen Humpe und Humpe und auch mal in einer Band kurzzeitig zusammen, aber sonst sind es schon unterschiedliche Karrieren und Annette wirklich mehr als diese wirklich fulminante Produzentin und Songschreiberin, Inga mehr als Sängerin und Texterin. Also ich sehe sie nicht immer als Doppelpack, sondern ich würde sie eher auch einzeln betrachten.
Dann machen wir das mal und fangen mit der älteren Schwester an, mit Annette Humpe. Also ich gehe einmal nochmal zurück, die kommen ja nun beide aus demselben Haushalt, so logischerweise dieselben Eltern, die kommen aus einem kleinen Ort bei Hagen, die Eltern hatten eine Konditorei, das ist glaube ich schon so eine Prägung, die da eine Rolle spielt. Aber vor allem wichtig ist für die beiden das West-Berlin vor dem Mauerfall. Und da haben wir schon drüber gesprochen, als wir über David Bowie gesprochen haben. Wie ist es in Berlin gewesen? Wie war diese Atmosphäre, in die Annette Humpe Mitte der 70er Jahre gekommen ist? Was war das für eine Musikszene da?
Ich glaube, man muss wirklich, wirklich nach Ostwestfalen nochmal zurückgehen, weil das war prägend für beide, glaube ich. Dieses Aufwachsen in dieser Handwerkerfamilie, also eine Konditorei und ein Café, und sie mussten sehr viel mitarbeiten. Sie wussten gleich schon früh, was Arbeit ist, auch dass man nicht mit Geld so rumschmeißen kann. Sie haben das Wirtschaften gelernt. Sie haben wirklich im Kopf eine gute Grundausbildung gehabt, um dann in die weite Welt zu gehen, weil da waren sie dann nicht verloren, weil sie haben immer auf die wesentlichen Dinge des Lebens geachtet. Und ich weiß nicht, wo Herdecke genau liegt bei Hagen. Sie ist jedenfalls in Bad Pyrmont dann ins Gymnasium gegangen, Annette, und ist dann auch noch nach Köln zur Musikhochschule gegangen, hat dort Musik studiert und hat von da dann den Weg nach Berlin gewagt. Und das war schon ein mutiger Schritt für jemand, der so aus so einem traditionellen bürgerlichen Haushalt kommt, zu sagen, ich gebe jetzt mein Musikstudium auf, will nicht Musiklehrerin werden, sondern will jetzt Popmusikerin in Berlin werden. Also welche Eltern wären in den 70ern da nicht nervös geworden, beziehungsweise meine wären ausgerastet. Also ich weiß nicht, wie das bei Annette war, aber das war schon ein mutiger Schritt. Aber sie hatte ihn gemacht und kurz danach auch ihre Schwester, die damals erst 17 war. Annette ging ja mit 24, das ist ja schon nicht mehr ganz so jung, nach Berlin. Und Berlin, das beschreiben beide, und ich habe es aus eigener Erfahrung nur erlebt, wenn ich mal immer nach Berlin zum Jazzfestival oder zu anderen Konzerten gefahren bin, war ein ziemlich ruppiger Ort, also ein Pflaster, wo die Leute eher unfreundlich waren, die Taxifahrer ballerten, bellten einen an. Also es war nicht witzig und da war so ein eigenes Leben, also als ob die in einem eigenen Saft alle sind, weil natürlich aus dem Westen, man musste immer durch die DDR fahren, 4-5 Stunden oder fliegen, um da hinzukommen überhaupt. Also wenn man erstmal da war und sich eingerichtet hatte, da war es dann auch ganz kuschelig und ganz gemütlich und ich glaube, das war auch der Vorteil. Da fühlte man sich dann einerseits irgendwo weit weg, aber auch wie so einer kleinen Stadt geschützt. So eine Mischung war das. Also man konnte ja auch nicht wegfahren da. Da konntest du nicht mal in den Wald fahren, mehr irgendwo hin, weil dann war gleich eine Mauer oder eine Grenze. Also das war schon ein Unterschied. Und ob die dann so ein wildes Leben geführt haben, kann ich dir nicht sagen, aber sie sind sicherlich auch weggegangen. Und ich glaube, Inga hat mal erzählt, in einem Gespräch mit dir übrigens, dass man noch immer hören kann, glaube ich, auf Ende Info in der Mediathek, dass sie auch in den Dschungel gegangen sind und so. Und da saß dann Iggy Pop und da saß David Bowie und so. Man hat die aber nicht richtig angeguckt, weil man wollte sich auch nicht entblößen.
Und sie waren zu cool dafür.
Ja, auch. Man kann doch nicht irgendwie blöde irgendeinen Star angucken, sondern man guckt nur von der Seite mal. Und so, und das, also es war sicher, es war ein spannender Ort. Also ich fand es immer sehr interessant, da zu sein, aber freundlich war es eigentlich nicht.
In der Tat hat Inga das erzählt, also das vom Dschungel hat sie natürlich so erzählt. Sie hat auch erzählt, dass man eben schön weit weg war von den Eltern.
Ja, die konnten nicht gleich mal kommen.
Und dazu kommt, aber das wirst du auch genauer wissen, dass eben zu der Zeit auch ja die berühmten Berlin-Flüchtlinge in Berlin waren, also die jungen Männer, die eben nicht gezogen werden konnten, die nach Berlin zogen, um dann nicht eingezogen werden zu können zum Wehrdienst.
Also es gab natürlich in dieser Blase eine lebendige Musikszene, sie war aber in Deutschland nicht absolut führend damals. Also das kann man wirklich nicht sagen. Es gab ein tolles Tonstudio, das Hansa an der Mauer und noch ein, zwei andere Studios, aber eigentlich so viele Bands gab es nicht, Interzone und ein, zwei andere Bands, aber man kann nun nicht sagen, dass es nun der Nabel der Welt war. Das war eher Hamburg damals für die deutsche Popszene.
Also diese Szene, in die Annette Humpe damals hineinkam, das war schon nicht mehr Tonsteine Scherben geprägt, Hausbesetzer-Szene oder doch noch?
Nee, die Hausbesetzer-Szene gab es immer noch, aber es war nicht so diese krawallige Art. Nein, das war schon eine Art, wo Punk in England passiert war, wo man darauf reagiert hat, woraus in Deutschland dann auch die neue deutsche Welle entstanden ist. In Deutschland gab es Trio und das kam zwar auch nicht aus Berlin, aber eben das war sehr präsent. Und es war eine Aufbruchstimmung für Bands und deswegen haben die beiden dann auch diese Band Neon Babies gegründet, wo die beide dann erst gespielt haben, Annette Keyboard und Gesang, aber Hauptsängerin natürlich Inga. Und das war aber nur eine kurze Zeit, dann ging Annette weg zu einer anderen Band und da weiß ich die Hintergründe ehrlich gesagt nicht, ob es da Streit gab, ob Annette das zu langweilig, zu beschränkt und begrenzt war, ob sie mutiger sein wollte mit der neuen Band Ideal. Die hieß nun so und das war nun wirklich ihr Durchbruch.
Als Frau, als eine Frau in dieser, na sagen wir mal, ruppigen Stadt, in einem eher ja männlich und von Männern geprägten Business, also im Musikgewerbe sozusagen, das ist ja doch mehr als bemerkenswert. Also natürlich gab es Sängerinnen und auch Musikerinnen logischerweise, aber als Frontfrau und als die ansagt in so einer Band und die dann auch eben bestimmt, was da gespielt wird und wie es gespielt wird, das ist schon auch noch was Besonderes, sich da so durchzusetzen, oder?
Ja, sie war ja auch nicht mehr ganz so jung, wenn man das mal in Anführungsstrichen sagen kann. Ideal begann für sie mit 30. Und da ist man doch schon eher ein bisschen gereift und entwickelt. Und sie war nun jemand, die von sich selbst sagte, Annette, dass sie nicht beziehungsfähig ist. Also sie hatte immer Probleme, sich irgendwie festzubinden. Und auf jeden Fall hat sie immer ihre Meinung gesagt. Also gerade raus. Und egal ob Mann oder Frau, von sich selbst hat sie gesagt, ja, sie wäre ein weiblicher Chauvi und dass Männer mehr unter ihr gelitten hätten als sie unter Männern. Das heißt also, sie hat auch später, als sie Produzentin war und sehr erfolgreich war, den Leuten echt gesagt, hier geht's lang und versucht das mal zu machen, aber auf jeden Fall am Ende macht ihr es doch, wie ich es will. Also sie ist jemand mit klarer Kante und klarer Ansage gewesen. Das muss man da wohl auch. Man kann da nicht irgendwie Softie da rumhängen und sagen, ach, könnten wir das vielleicht mal so machen? Nein, das muss man dann machen. Das machen wir jetzt so. Und das hat Annette gemacht. Und ich glaube, ihr Einfluss ist auch deutlich spürbar. Und gerade bei Ideal, das ist, wenn man das jetzt nochmal wieder hört, so wegweisend gewesen. Ich glaube, dass das oft unterschätzt worden ist.
Ideal im TV lässt mich völlig kalt. Und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Grelle Fummels aus den 50s, 60s, alles Soul und Hunf gemeint. Auf Skoda oder Fiorucci flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal.
Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban. Musik von Annette Humpe, die ja auch sehr bemerkenswert singt, finde ich, aber es hat auch irgendwie es ist wahnsinnig originell, es hat einen tollen Rhythmus.
Unglaublich, wenn man das jetzt hört, was da alles drin ist, unglaubliche rhythmische Verschachtelungen und Gegensätze, Tempowechsel, Harmoniewechsel und sie singt das so absolut cool, absolut großartig. Und ehrlich gesagt, wenn ich das über ihre ganze Karriere sehe, ist das ihre größte Zeit. Also das ist für mich, da ist auch alles drin. Da ist auch ihre Gabe drin, großartige Refrains zu schreiben. Zum Beispiel eben der blaue Augen und alle anderen Songs, die sie gemacht hat. Da sind immer fantastische Refrains drin. Später dann eben eher poppige Refrains. Aber hier war es so ein bisschen new wave-ig, absolut neu in Deutschland, brüchig. Also selbst in England gab es nicht so aufregende Bands, fand ich. Also das war schon schwer beeindruckend und da gibt's noch viele andere Songs und den Hörern ist wirklich mal zu empfehlen, da mal wieder reinzuhören. Heutzutage geht das ja mit jedem Streamingdienst und da kann man Monotonie hören oder Sex in der Wüste und andere Songs. Das ist wirklich abenteuerlich, wie toll das ist.
Was du gerade schon angespielt hast, ist dieses absolut Neue. Das hat ja auch was Widerspenstiges, was Widerständiges sozusagen, was so ein bisschen vielleicht so eine Punk-Attitüde noch hat, oder ist das falsch?
Doch, das hat es auf jeden Fall. Es war frech, es war so nach dem Motto, wir machen das jetzt, finden das gut, ob das nun Erfolg hat oder nicht. Und das war auch das Motto und das ist immer der beste Garant für Erfolg, wenn man so rangeht an Sachen. Wenn man rangeht und ich muss jetzt einen Hit schreiben, ich kann jetzt nicht anders, die Plattenfirma will das jetzt so, das funktioniert nicht. Und das haben die in Deutschland selten kapiert, Plattenfirmen vor allen Dingen nicht. Sondern man muss hingehen, was nehmen, was originell ist, was frech ist und danach kann man dann überlegen, ey, das ist so gut, das wird von selbst ein Hit und da helfen wir noch mal ein bisschen nach und dann funktioniert das auch. Und so war es bei Ideal auch. Die fanden ja keine Plattenfirma, weil das musst du dir mal vorstellen. Sowas fand keine Plattenfirma in Deutschland. Wie beschränkt die Mentalität der Mitarbeiter. Ich will jetzt gar nicht jemanden niedermachen, aber so ist das, läuft das durch die deutsche Plattenindustrie. Das ist heute fast nicht anders. Alles nur immer den Durchschnitt und eingenordet und immer nur Schubladen denken, wenn was Freches Neues kommt, nee, das wissen wir nicht, ob das
will keiner hören,
ob das im Radio gespielt wird und alles und solches Zeug ist für die wichtig, aber das zu fördern, das haben sie nicht geschafft und dann hat eine unabhängige Plattenfirma des Elektronikpioniers Klaus Schulze das veröffentlicht und es wurde ein Monster-Hit, ein Million-Seller und ein riesiger Hit Nummer 1 der Albums und Annette hat später gesagt, und das glaube ich ihr auch, das war ihr eigentlich egal, sie wusste gar nicht, was das so bedeutet, Nummer 1 und so. Das finde ich aber auch genau richtig.
Offenbar hat sie dann aber relativ schnell gelernt. Sie ist vielleicht auch eine schnell lernende Person. Also sie hat auch gewusst, wie es geht. Jetzt hat Ideal, ich glaube, gar nicht so lange bestanden. Zwei, drei Jahre oder
drei Jahre, ja.
Und dann ist sie irgendwie weitergegangen. Aber vor allem ist natürlich dieses Beispiel irgendwie toll. Sie hat das irgendwie vorgemacht und danach bekam er das, was wir dann später als Neudeutsche Welle auch so, so ein Kapitelbeschreibung gibt es ja nun mal. Das kriegt er auch unheimlich Dynamik. Also viele Bands wurden dann irgendwie unter Vertrag genommen irgendwie. Oder wie viel hatte Ideal damit zu tun?
Garantiert ganz viel, weil sie unglaublich erfolgreich waren. Da haben die anderen Firmen dann doch gedacht, Mensch, da haben wir vielleicht was falsch gemacht oder so, jetzt müssen wir mal alles signen. Und ehrlich gesagt, Deutschland hatte nicht so eine Bandkultur, so eine Popmusikkultur, wo an jeder Ecke hier die Leute, die Talente nur so rumstanden wie in New York oder in London. Das war hier nicht so und trotzdem gab es ganz viele Veröffentlichungen. Ich habe mal, als ich meine Platten aufräumte, gesehen, wie viel unglaublich viele NDW-Veröffentlichungen es gab von Bands, die hat man nie wieder gehört und die waren auch echt schlecht und die wurden aber alle ins Studio geschickt und sollten irgendwas aufnehmen und das ging natürlich nach hinten los und kriegte dann auch noch diesen Kick des Lustigen. Wirklich, die waren alle irgendwie so witzig.
Ja, das war alles
so
albern.
Genau, dann, ne? Das ist so ein bisschen wie die Hamburger Szene ein paar Jahre vorher, wo das dann alles nur so, och, im Onkel Pö und so ein Rentnerband und so, ist das alles so lustig. Dabei hat das mit Musik eigentlich nichts zu tun. Und die guten Bands, die musst du wirklich suchen mit der Lupe, weil da gibt's nur um ganz, ganz wenige. Da gibt's dann vielleicht Fehlfarben oder ein paar andere, die richtig toll und outstanding sind. Aber die generelle neue Deutsche Welle hat also keine so richtig tolle Musik hervorgebracht.
Die Neon Babies kriegen ja übrigens auch einen Plattenvertrag dann. Also ja, die kriegen genau. Quasi, es war klar, dachte man wahrscheinlich auch, ach, die Schwester wird das irgendwie auch können, die inzwischen ja dann alleine den Neon Babies vorgestanden hat. Mhm. Aber in der Tat gibt es ja so Geschichten, dass einige Schülerbands auch Verträge bekamen.
Ja, und dachte,
wie kann das eigentlich sein?
Ja, so, ne? So war das.
Unglaubliche Geschichte. Annette Humpe hatte dann aber die Nase voll relativ fix und hat dann auch wieder, also eigentlich, wenn man auf die Karriere guckt, alle paar Jahre wirklich, na sagen wir nicht was Neues gemacht, aber auf jeden Fall, naja, neue Kooperationspartner gesucht, geguckt, für wen kann ich was schreiben. Und hat sich dann auch mit ihrer Schwester zusammengetan. Und zwar für eine Sache, über die, ich glaube, die beiden gar nicht so wahnsinnig gerne reden. Also als ich mit Inga gesprochen habe, da haben wir das nur kurz erwähnt. Nämlich diese Kodo-Sache. Das ist ja,
ach ja.
Das war quasi ja auch eine Gag-Nummer, die dann auch wahnsinnig erfolgreich war. Das war diese Kodo, ich düse im Sauseschritt. Das war auch ein unerwarteter Erfolg. Das war mit so zwei Kabarettisten aus Österreich irgendwie.
Ja, es ist mir vollkommen schleierhaft. Und ich kenne die Hintergründe auch nicht. Warum die mit denen das gemacht haben, das Endergebnis dieses einen Songs ist ja ganz komisch, weil die erzählen da in Wienerisch irgendwelchen Blödsinn und auf einmal irgendwann singen die beiden wie die beiden Engel Düse, Düse, Düse im Sauseschritt und du fragst dich, wie bitte? Es war schon sehr skurril, das hatte schon britischen Humor, das war schon echt abgefahren und es war sehr immer typisch Inga und Annette Refrains schreiben. Wunderbare Refrains. Das ist einfach eine wunderbare Melodie mit diesen zwei und Harmoniestimmen, die beiden prägen eigentlich. Ne? Die beiden zusammen können wunderbar singen. Inga als Hauptsängerin sicherlich, aber Annette, die beiden zusammen, das ist echt ein Flair, ein Ambiente, das es sonst nicht gab in der deutschen Popmusik und auch in der internationalen Musik nicht so oft.
Also, um noch einmal zu erwähnen, wie es war, als ich mit Inga gesprochen habe, es war so, dass sie sagte, als ich dann in der Hitparade mit diesem Ding stand, kam ich mir wie eine Verräterin vor.
Ja, das ist schon komisch dann. Also Hitparade war ja damals die Sendung von Dieter Thomas Heck, wo also solche Dinge eigentlich auch selten auftraten. Also Bands, die sich irgendwie für gute Popmusik hielten. Nein, das war ja eher eine Schlagersendung. Insofern war das schon komisch für sie.
Dann haben die beiden aber was ganz anderes gemacht. Also vielmehr, wir bleiben noch mal einen Moment bei Annette Humpe. Die haben nämlich einfach mal auch da gesagt, das geht jetzt hier irgendwie nicht weiter, sondern die haben irgendwie was anderes gemacht. Ich will einmal einhaken, bevor wir jetzt zum nächsten Kapitel von Annette Humpe kommen. Wurde das international beachtet? Also ich meine jetzt nicht Kodo, sondern Ideal. Das heißt, war Annette Humpe eigentlich eine gefragte Frau?
Also mir ist das nicht so bekannt. Die Engländer hatten ja selbst genug Bands, die interessant waren und die haben selten geschaut, ob da in Deutschland was ablief. Das Projekt, das sie dann nachher mit Inga zusammen gemacht hat, Humpe und Humpe, das ist auch in England erschienen unter dem Namen Swimming with Sharks, weil Humpe und Humpe klingt in Englisch, auf Englisch nicht so gut. Humpy and Humpy, das wäre nicht gegangen. Und da lag es dann aber auch daran, dass die Plattenfirma dahinter stand, weil nach dem Riesenerfolg von Annette mit Ideal und dem Wiederzusammenkommen mit Inga stieg die Plattenfirma Warner ein und investierte wirklich ziemlich viel in das erste Album 1985, das zweite 87. Und da versprach man sich sehr viel davon. Das erste Album war auch wirklich, und das zweite war auch relativ erfolgreich in Deutschland. War auch so, dass man also sagen könnte, ja, das hat sich gelohnt. Und man wollte nun nach England und Amerika gehen. Das waren auch firmenpolitische Sachen. Denn da liegt der Grund in dem, die Warner ist eine internationale Company. Die Musik kommt aber immer aus den USA und aus dem UK. Und da wollten die Deutschen dann auch mal zeigen, guck, wir haben hier auch was Internationales. Wir möchten jetzt, dass das auch dort erscheint und ein Erfolg wird. Aber das Problem ist, sie haben immer nicht mit den Mitarbeitern gerechnet, die dann einfach die Sachen liegen lassen. Die haben das Ding einfach nicht promotet. Und wenn ein Ding nicht aus England oder USA kam, wurde einfach nicht dafür gearbeitet. Und das ist eine typische Erscheinung, wenn deutsche Acts in international erfolgreich sein wollen. Das ist allen dann später so gegangen, Grönemeyer oder wer immer es versucht hat. Das geht in die Hose, weil die einfach aus Egoismus, Nationalismus, Patriotismus einfach denken, Popmusik ist ihr Ding und das kann nirgendwo anders gemacht werden. Die einzigen Ausnahmen waren dann so Sachen wie Kraftwerk, wo eine ganz andere neue Stilistik auftrat. Aber wenn jemand versucht hat, englische oder amerikanische Popmusik zu machen, und das haben ja Humpe und Humpe versucht, sie haben ja zweistimmige, schöne Melodien gemacht, dann haben die da keine Chance. Und man muss dazu sagen, es fehlte vielleicht der überragende Hit. Wäre das jetzt mal so ein Knaller gewesen wie Nena, die hat es ja mal geschafft mit den 99 Luftballons, das fehlte. Also es waren klasse Nummern, Careless Love oder No Longer Friends, die beiden Hits von Humpe und Humpe waren ja schön, aber nicht so herausragend, dass die nun sagen, okay, das müssen wir jetzt machen, ne? Sondern das hatte diesen, im Englischen sagt man, Novelty-Charakter hatte es nicht. Es war einfach gute, sehr gute, qualitativ gute Popmusik. Aber ob die nur aus Deutschland kam oder nicht, das war denen echt egal. I didn't say a word, though I am really hurt. I suddenly turn mute because of simple sadness. I cannot scream and shout. Words don't find their way out. It's a special harm to know you won't be willing. It almost stops me singing. Careless love turns every color into gray. Careless love, but still I'm stronger day by day. All the songs are sounding out of tune. Soon it starts raining in my room. Careless love, careless love, careless love, careless love. All the songs are sounding out of tune. Soon it starts raining in my room. Raining in my room. Raining in my room. Raining in my room.
Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Wir sprechen über Annette Humpe und über Inga Humpe, die sich ja dann auch nach diesen beiden Alben irgendwie, ich will nicht sagen, voneinander abwandten. Die beiden haben erstmal ihr eigenes Ding gemacht danach.
Genau, also es ist so, dass das dann in England nicht so richtig lief. In Deutschland war dann Annette wahrscheinlich wieder irgendwie gelangweilt. Die ist ja oft, wie du das schon sagtest, nach 2-3 Jahren, ja, nun ist gut, nun machen wir mal was anderes, hat das dann nicht mehr weitergeführt. Übrigens noch mal kurz zu diesem Musikausschnitt. Man hat ja hier schon gehört, mit welch bombastischer Produktion das versehen war. Absolut internationalster Charakter. Auch mit sehr vielen amerikanischen und englischen Produzenten, glaube ich, gearbeitet. Aber eben nicht so richtig originell.
Aber schön ist es doch.
Doch, es ist gut. Aber so, dass es nun einfach irgendwie jeden bewegt hätte, eigentlich nicht. Und das muss Musik natürlich dann auch können. Aber Annette hat dann also weitergearbeitet und hat dann an einem Soloalbum gearbeitet, das dann leider überhaupt nicht erfolgreich war. Es hieß auch noch Solo, kam 1990 raus. Und ja, ehrlich gesagt, ich habe es mir jetzt nochmal angehört. Das ist auch nicht so richtig aufsehenerregend.
Und das ist wieder auf Deutsch, glaube ich, ne?
Auf Deutsch. Mhm. Und ehrlich gesagt, kann ich auch verstehen, warum das nicht so erfolgreich war. Ich glaube, sie war bitter enttäuscht und hat sich dann erstmal zurückgezogen. Hat natürlich für andere Leute auch geschrieben, wie Udo Lindenberg, den sie auch mitproduziert hat. Damals in einer Zeit, als Udo also nicht mehr so richtig erfolgreich war. Und das war dieses »Ein Herz kann man nicht reparieren«. Was ja wieder mal so ein typisch toller Song ist, der typisch für Annette ist. Eine schöne Zeile, ein Herz kann man nicht reparieren. Was für ein klasse Satz. Und mit einem eingängigen Refrain, das ist so typisch Annette Humpe. Und das kann sie einfach. Da ist sie wirklich groß drin und hat dann gedacht, ich will nicht Frontfrau sein. Sie ist ja nicht unbedingt gerne eine Performerin gewesen auf der Bühne. Also keine Rampensau, sondern war immer mehr im Hintergrund und stand da an ihrem Keyboard. Und deswegen hat sie wohl gesagt, nee, dann lasse ich das jetzt mal und arbeite erstmal für andere Leute. Das hat sie dann getan.
Wobei ich dieses Bild, sie hinter dem Mikrofon am Keyboard, die auf ein Keyboard eindrischt, mit so einer Kapitänsmütze auf dem Kopf, durchaus habe ich durchaus vor Augen.
Das war aber ideal so.
Ja, das war aber ideal. Wunderbar. Das war das Bild. Mhm. Wir können reinhören in einen Song, wie du wünschst. Wir haben beides da. Ich lass mich gehen, das war der Song, den du rausgesucht hattest.
Ach so, ja.
Wenn du möchtest. Oder in den Song, den sie für Udo Lindenberg geschrieben hat, ein Herz kann man nicht reparieren.
Ja, den kennen wahrscheinlich die meisten.
Dann hören wir vielleicht den anderen.
Genau.
Ich hab die Vorhänge zu, seit Tagen kein Sonnenstrahl, jetzt kommt ein Feeling Blue, Feeling Blue. Seit Wochen wohne ich vor mich hin, bleib im Bett, hab nichts im Sinn, cause I'm feeling blue, feeling blue. Ich lass mich gehen, cause I'm lonely, die Liebe hab ich längst verschenkt.
Man hört irgendwie, dass es aus dieser Zeit ist, oder?
Ja, wenn man das heute hört, dann merkt man, wie seelenlos eigentlich diese Produktionsmittel damals waren. Viele elektronische Instrumente, Synthesizer, die aber wie Synthesizer klingen, nicht warm. Das Schlagzeug, immer so dieses Schlagzeugmaschinen, die einfach nur einfach keine natürlichen Geräusche gemacht haben. Es werden heute auch noch solche Geräte benutzt, aber mit anderen Sounds. Die klingen warm, die klingen natürlich, analog. Und insofern ist die heutige Popmusik viel lebendiger. Also dieses klingt für mich irgendwie tot. Und das ist aber fast alle 80er Musik hat dieses Problem. Es sei denn, es sind irgendwelche Bands wie U2, die richtig spielen. Das merkt man, den Unterschied. Man merkt einfach, das sind so programmierte Studioproduktion, da fehlt irgendwie Herz und Seele. Und das wird Annette wahrscheinlich genauso sehen, wenn man das ihr jetzt vorspielt. Was immer noch gut ist, ist die Art, wie sie singt und die Melodien und die Strophen und so, das ist ja alles fein. Es ist nur der Sound, der da entstanden ist.
Wäre eigentlich interessant zu wissen, ob es dazu, also ich meine, es gibt ja von vielen Songs immer später nochmal Aufnahmen, die dann irgendwie akustisch sind. Also Rio Reiser hat das zum Beispiel mal gemacht mit einigen Songs, wie es wäre, wenn man diese Songs aus dieser Zeit löste und vielleicht in einer, mit einer kleinen, ich sag sowas wie, also Inga würde sowas vermutlich machen oder hat das auch gemacht mit so einer anderen musikalischen Umfeld mal aufzunehmen. Das wäre interessant, wie sich die Songs entwickeln würden in dieser Zeit. Aber vor allem ist das Werk von Annette Humpe ja etwas, was wir schon festgestellt haben, das weit über sie selbst als Interpretin hinausgeht. Die hat dafür ganz viele geschrieben und man wundert sich, wenn man das dann hier so im NDR im Musikspeicher eingibt, in die Suchmaske, gibt da Annette Humpe ein, mal mit Doppel-N, mal mit einem N, das hat sich ja zum Teil auch variiert, wie sie sich selbst schreibt. Genau. Dann kommt da eine unglaubliche Liste von Leuten, für die sie produziert, geschrieben, getextet hat. Also von Rio Reiser zu den Prinzen und Max Rabe und alles mögliche. Also das erste Album von Rio Reiser, also Rio 1 ist von ihr.
Das ist von ihr produziert. produziert, ja. Da hat sie aber keine Songs geschrieben. Und ich finde es großartig, dass sie das gemacht hat, weil Rio brauchte wirklich jemanden, der ihn in diese Welt der Rock- und Popmusik reinführte, die einfach die modernere Welt. Und dazu war Annette und Udo Arndt, ihr Co-Produzent, waren die sehr, sehr gut. Aber das ist einfach so ein geniales Talent gewesen, Rio, mit einem begnadeten Stimmvolumen und mit tollen Songs. Ich meine, der hat Songs geschrieben für Immer und Dich oder Junimond. Das ist so beeindruckend gewesen und es ist toll, dass Annette sich ihm gewidmet hat. Er war auch ein guter Freund und sie hat mehrere Alben produziert mit ihm. Auch hier in Hamburg übrigens im Boogie Park Studio und da kenne ich die Leute sehr gut und die haben ja dann öfters erzählt von den Produktionsweisen. Und Annette hat da wirklich, wie ich schon sagte, die Hosen angehabt. Also sie hat gesagt, so machen wir es und so. Und das haben einige Männer damals nicht so gut vertragen. Also, und man kennt ja Männer, ne? Die wollen ja immer hier das letzte Wort haben. Und das funktionierte da nicht.
Ja, also das war schon beeindruckend. Kann ich bestätigen.
Das war beeindruckend, wirklich.
Sie hat halt produziert und sie hat auch schwer Ahnung, glaube ich. Sie ist aber auch bei Conny Plank im Studio selbst gewesen. Ja. Der ja auch ein legendärer Produzent war. Mhm. Viele haben ja gesagt, das ist so der Sound, der eben auch in diesen 70er Jahren bis in die 80er Jahre reingeht. Hat sie sich das alles abgeschaut oder woher konnte die das einfach?
Ja, sie hat da sicher viel gelernt. Sie hat ganz viel gelernt von Conny, da bin ich ganz sicher. Und dann hat sie einfach immer mit guten Toningenieuren zusammengearbeitet, mit hier in Hamburg mit Graham Laybourne, Herbert Böhme und dann mit Andreas Herbig, Leute, die dann auch später, also Herbig hat dann später die erfolgreichen Lindenberg-Platten in den 2000ern gemacht und so. Also sie hat gute Leute gehabt, aber sie hat nicht sich unbedingt um die Technik gekümmert. Da hat sie eben Udo Arndt gehabt, der sich damit beschäftigt hat, bei Rio zum Beispiel. Aber dann herausragend ist ihre Rolle, finde ich, auch bei den Prinzen. Also die hat sie von den Herzbuben, so hießen die eigentlich, zu den erfolgreichen Prinzen gemacht. Sie hat denen einfach erzählt, hier, komm, ihr seid eine Band aus Leipzig und so, aber ihr wollt jetzt in ganz Deutschland Erfolg haben, da müsst ihr vielleicht mal was ändern und so. Und hat die richtig in eine Schiene gebracht, auf eine Straße gesetzt, die zum Erfolg führte. Sie hat eine Geschichte erzählt, die ist so komisch, also ein Lied, da wollte dann Tobias oder ich weiß nicht, wer welcher von beiden, schreiben über den kleinen Käfer, ein Lied über einen Käfer, also über einen VW. Da sagt sie, ey, das ist nicht originell im Westen, also da haben sie alle einen VW gehabt und so. Nein, schreib doch mal über ein Fahrrad. Und dann haben die dann in den Anfang der 90er Jahre ein Lied über so ein Fahrrad gemacht. Das war damals schon eine ziemlich coole Sache. Und auch die anderen Songs, die sie da geschrieben hat für die Prinzen, teilweise Küssen verboten, das sind einfach klasse Zeilen. Und hat diese Band, die ja große Talente sind, also auch tollen Harmoniegesang singen, hat die dann in Form gebracht, mit Popmusikgrooves verbunden und zum Erfolg gebracht. Und ich persönlich finde einen großartigen Song, den sie geschrieben hat für die Prinzen, einen ihrer allerbesten Songs, den hätte ich auch gerne mal von ihr allein gehört, aber sie singt eigentlich immer mit bei den Platten der Prinzen, wenn man genau hinhört. Der Song ist überall und können wir den hören?
Auf jeden Fall, dann hören wir jetzt mal, ob wir sie raushören. Das ist der Song Überall von den Prinzen und Annette Humpe, Urban Pop, Musiktalk mit Peter Orban.
Wir leuchten im Dunkeln, doch du hast uns noch nicht erkannt. Uns schickte der Himmel, vielleicht sind wir mit dir verwandt. Wir kommen von den Sternen, um dir ganz nah zu sein. Wir wollen dich kennenlernen, du bist nicht allein.
Das ist schon toll, oder?
Das hat schon Beatles-Qualitäten, ganz ehrlich. Auch in der Melodie, in der Art der Produktion, in diesem Wechsel zwischen toller Strophe und Refrain. Und dann geht's noch mal nach hinten ganz hoch weg. Also wow, das ist echt ein zeitloser Klassiker. Und ehrlich gesagt, wenn man hinhört, der klingt auch schon ganz anders. Ne? Der klingt warm und da ist ein Basis drin. Und das ist eben 90er dann schon geworden.
Ah, okay. Ja, aber ich finde vor allem, dass harmonisch gesehen ist das, glaube ich, überhaupt wahnsinnig anspruchsvoll, aber vor allem ist es unheimlich spannend. Ja. Man folgt dem immer und denkt, ah, da kommt noch eine Wendung und nochmal. Ja. Und die Prinzen haben es ja auch total drauf, einfach diese Harmoniesprünge hinzubekommen.
Genau.
Und es wirkt unglaublich.
Das könnte ja auch keine andere Band. Das können ja nur die. Und Annette mit Inga hätte das auch gekonnt auf ihren Platten. Und man spürt hier deutlich, dass Annette auch gesagt hat, große Vorbild und alles, was sie inspiriert hat, waren die Beatles damals. Auch schon als Mädchen, als sie mit ihrer Schwester zu Hause eine Band hatten, die auf Familienfesten spielen mussten und so, ne? Beatles war das, was man hörte, und dann hörte man die holländischen Piratensender und hat sich da informiert und inspiriert, und das kann ich gut nachvollziehen. Also das spürt man an solchen Songs noch 1994 in diesem Song.
Das ist Annette Humpe. Inga Humpe in der Zeit ist dann einige Jahre nach England gegangen, auch ein bisschen enttäuscht, auch ein bisschen abgewandt, und ist dann aber tatsächlich quasi direkt nach Mauerfall zurück nach Berlin, nach West-Berlin geflogen. Also dann natürlich nach dem später wieder nicht mehr geteilten Berlin, und ist in diese Szene Dancefloor, Techno, illegale Clubs-Geschichten als DJ Ingator aufgetreten.
Das Interessante fand ich, dass Inga wirklich den Mut hatte, in London zu bleiben oder nach London zu gehen. Und also alleine aus Berlin oder Deutschland nach London zu gehen und dort Kontakte zu suchen. Sie hat dann mit Trevor Horn, einem der erfolgreichsten Produzenten überhaupt, ein Lied geschrieben, für Kylie Minogue Songs geschrieben. Also sie war da relativ erfolgreich, aber auch nicht so, ich glaube, da fehlte ihr die Wärme. Also da, in London kannst du sehr alleine sein. Also du musst dauernd aktiv sein und so, und ob man dann Freunde findet so schnell. Und natürlich verhieß es große Spannung, wenn man dann nach dem Mauerfall nach Berlin zurückkehrt, ne? Und das hat sie dann gemacht, und wie gesagt, sie ist dann gleich in die Techno-Szene reingesprungen, obwohl das eigentlich fremd für sie ist, nicht? Gut, sie ist vielleicht jemand gewesen, die gerne tanzt.
Offenbar.
Oder immer noch, aber musikalisch fand ich das schon strange, aber warum nicht? Es passt. Also ihre andere musikalische Richtung, die wir sicherlich noch besprechen, und diese wirklich denkwürdige und bleibende Sache, Zweiraumwohnung, das ist schon ein Projekt, das ist auch einzigartig in der Zeit.
Wenn du auf diese Musikszene guckst in Deutschland, dann ist es doch so, dass man natürlich wie auch bei anderen Kultursparten immer alle paar Jahre mal was Neues liefern muss. Einen neuen Kinofilm, neues Buch, eine neue Platte. Irgendwie muss man sich im Gespräch halten sozusagen. Und diese beiden, Annette, aber auch Inga, haben es irgendwie geschafft, mit immer noch mal einem neuen Projekt, richtig? Nicht einem neuen Album oder eine neue Aufnahme von alten Songs oder irgendwas in der Art, sondern haben immer sich so ein bisschen noch mal so einen neuen Dreh für sich selbst gefunden. Das, finde ich, ist bemerkenswert daran, oder?
Das ist wirklich erstaunlich, weil sie haben immer wieder neue Dinge zum Erfolg gebracht auch, sind nicht bei einer Sache geblieben und haben sich dann immer wieder recycelt. Das Prinzip blieb allerdings immer gleich, die Gabe, große Songs, gute Songs zu schreiben. Und mal in einem anderen Rahmen, mal in diesem Rahmen. Der größte Bruch ist eigentlich für mich der, wenn Annette dann in den 2000er Jahren ein Projekt gestartet hat, das ihr aus einer anderen Welt kommt. Also Ich und Ich war ja erst ein Projekt, wo jemand singt mit einer R&B-artigen Stimme.
Adel Tawil, ja.
Genau. Mhm. Und sie die Songs geschrieben hat. Und wenn man sich das jetzt so anhört, dann kann man eigentlich nur denken, es herrschte da auch ein bisschen im Kopf der Wunsch, ich muss jetzt mal wieder was richtig Erfolgreiches machen. Und das ist das Rezept. Und das war eigentlich voll auf Erfolg getrimmt. Und sie hat einfach die Gabe, auch solche erfolgreichen Popsongs zu schreiben. Also da sind ja super Nummern dabei. Also was gibt's da? Du erinnerst mich an Liebe oder andere, die sind ja einfach klasse in der Art, sind aber sehr, sehr weit weg von dem, was man am Anfang bei Ideal von ihr gehört hat. Und auch was man bei Humpe und Humpe gehört hat. Das war für sie nun richtig so ein Schritt, der auch ein bisschen eine andere Stilistik für sie aufgemacht hat, die erfolgreich war, extrem erfolgreich. Die muss aber auch nicht jedem gefallen, weil er doch ein bisschen mehr in die Schlagerecke dann ging, fand ich, oder in die deutschsprachige Popmusik, die dann von da aus erst richtig erfolgreich wurde. Also diese ganzen Leute wie Tim Bensko oder
Borani oder so.
Ja, Borani, Forster, diese ganzen sind ja nur denkbar, auch durch den Erfolg von Ich und Ich. Wo dann also die Plattenfirmen dann auch gesagt haben, Mensch, das ist ja doch ganz klasse, wenn die Leute Deutsch singen und dann produzieren wir die ziemlich modern. Und dann ist das heute ja immer noch so. Also da gibt es ja diese Max Giesinger und weiß Gott wen du meinst. Das ist ja alles da. Und da war wirklich Ich und Ich waren die Auslösenden zusammen mit Xavier Naidoo eindeutig in der Zeit. Und wobei Xavier mehr noch soulig war und noch stärker irgendwie polarisiert hat. Aber Ich und Ich waren ein kommerzielles, erfolgreiches Produkt. Und das hat Inga, glaube ich, auch so gesehen. Also das war ein
Annette.
Entschuldigung, guck, so geht's mir.
Ja, das passiert mir auch ständig. Ja, ich habe das Annette. Inga gefragt, ob die beiden oft verwechselt werden, wobei die ja sehr unterschiedlich vom Typ her sind. Sagst du, es passiert ständig, es passiert die ganze Zeit. Ja. Aber ich finde interessant daran, dass man ja diesen Effekt hat als Hörer oder als Zuschauer oder interessierter Mensch an solchen Dingen, denkt man, schon wieder die Humpe. Das gibt's doch nicht. Wieso kommt die schon wieder? Da ist es unglaublich.
Ja, aber sie hat einfach diesen, wenn man in Deutschland jemanden haben will, der einen erfolgreichen Popsong schreibt, einen guten Refrain, und dann fragt man wirklich unbedingt Annette Humpe, die wirklich das drauf hat. Udo Lindenberg hat es ja nicht nur einmal getan, sondern hin und wieder. Und das gibt immer wieder Leute. Max Rabe dann später auch, ne? Und das passt einfach. Sie kann das einfach. Und sie hat einfach diese Gabe, dieses große Talent. Und dann auch die Klarheit, es auch durchzusetzen. Und das so zu bekommen, wie sie es will. Und das hast du in Deutschland ja auch nicht so oft. Da wird es oft dann durch viele Menschen verfremdet und ist dann nachher nicht mehr das, was es eigentlich mal sein sollte.
Wenn meine Seele grau ist, nichts macht mehr Sinn. Ich bin ganz oben und ich weiß nicht mehr, wohin ich gehen soll. Wo viele Schatten sind, da ist doch Licht. Ich laufe zu dir, ich vergess dich nicht, du kennst mich und mein wahres Gesicht. Du erinnerst mich an Liebe, ich kann sehen, wer du wirklich bist. Du erinnerst mich daran, wie es sein kann. Wozu der ganze Kampf um Macht und Geld? Was soll ich sammeln hier?
Musik von Annette Humpe, gesungen von Adel Tawil. Und wir haben das am Anfang unserer Aufnahme, unseres Podcasts heute schon gesagt, dass natürlich Annette Humpe mit Ich und Ich und Inge Humpe mit Zweiraumwohnung bis heute Erfolg haben. Kurioserweise ja in beiden Bandnamen ist diese Dualität enthalten. Das finde ich eigentlich sehr kurios, dass beide quasi wieder zu so einem Titel gefunden haben. Die hätten sich ja auch anders nennen können, haben sie aber nicht.
Die längere Geschichte ist natürlich Ingas Geschichte mit Zweiraumwohnung, weil 2007 oder so hat Annette gesagt bei Ich und Ich, ich will jetzt da nicht mehr auftreten. Der Satz ist auch wirklich gut. Ich will nicht, dass irgendjemand mal sagt, was macht die Alte denn da auf der Bühne? Und das finde ich irgendwie ganz lustig, wo man ihr das Alter ihr nun wirklich nicht ansieht. Aber sie hat weiter produziert und dann auch was für die Solokarriere von Adel hat sie, glaube ich, weniger geschrieben. Also, aber bis 2011 hat sie für Ich und Ich Songs geschrieben. Und das ist auch gut so, aber Ingas Karriere mit Zweiraumwohnung ist schon länger andauernd und auch irgendwo sehr spannend. Weil es fing ja irgendwie an, ein bisschen so wie so eine Kopie der Hamburger Schule, so ein bisschen schrabbelig. Und ehrlich gesagt, die ersten Platten, die habe ich mir jetzt nochmal angehört, das fand ich nicht so beeindruckend, ein bisschen schrabbelig. Wurde es erst später besser. 2000 haben sie angefangen und dann 2005 haben sie dann dieses wirklich beeindruckende Projekt gemacht. Brasilianische Sounds, akustische Sounds mit diesen Songs. Also das fand ich wahnsinnig. Melancholisch schön heißt das Album. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ich sehe das genauso. Ich finde natürlich bemerkenswert daran, dass die haben ja Musik für Werbung gemacht. Also die haben sich auch, sie, also das ist Inga Humpe zusammen mit Tommy Eckert, ihrem Partner, im musikalischen, aber auch ihrem Lebenspartner, und haben Musik für Werbung gemacht und hatten ja einen so einen halben Hit durch eine Zigarettenwerbung. Das war eine Ostzigarette, und deswegen haben sie sich auch so einen Ostnamen gegeben, Zweiraumwohnung. Das heißt ja sonst eigentlich Zwei-Zimmer-Wohnung im Westen. Man sagt, spricht ja im Osten von Raumwohnung und so weiter. Das ist sozusagen dieser merkwürdige Hintergrund dabei. Aber wenn man dann die Songs hört, auch aus diesen ersten Jahren, hört man natürlich sofort, wenn man ein bisschen vielleicht was weiß, dass es Inga Humpe sein muss. Und ich habe sie auch gefragt, wie lange es denn gedauert hat, bis man sie erkannt hatte. Und sie sagte, es hat nicht so lange gedauert, bis die Leute wussten, dass ich das sein muss, weil ihre Stimme ja sehr prägnant ist und bis heute ist. Ich habe einen Song aus dem Album Melancholisch Schön mitgebracht, der, finde ich, wahnsinnig originell ist und den es auch in ganz vielen verschiedenen Fassungen und Remixes gibt. Ich glaube auch in der brasilianischen Fassung. Aber dies ist die Albumfassung. Das ist Ich und Elaine.
Ich und Elaine. Sie ist mein Partykapitän. Überall hin nimmt sie mich mit. Und für sie ist dieses Lied. Alles über mich, ich alles über sie, Sheriff und Deputy. Ich und Elaine, we share the blood in our veins. Adventure Team, zusammen sind wir Medizin. Ich und
ich höre das unheimlich gerne und es hat auch unheimlich Feeling und sie hat es einfach irgendwie drauf. Und
es passt perfekt zu ihr, diese Art von, eigentlich viel besser als dieses bisschen punkige, schrabbelige Gitarren-Backing, sondern das hier ist großartig, wie sie das macht. Das ganze Album ist toll und es hat dann auch so eine Richtung aufgetan für die nächsten Platten. Da gab es aber immer mal wieder so diese sehr elektronischen Arrangements und was man wirklich schon sagen muss, eben, man merkt hier den Einfluss von Berlin, also der Techno-Szene, der Remix-Szene. Und die haben ja von jedem Album, das sie gemacht haben, ein Remix-Album herausgebracht. Das war nun echt neu. In Deutschland habe ich das eigentlich vorher nicht so erlebt. Und das war schon sehr interessant, musikalisch, sagen wir mal so, unterschiedliche Qualitäten. Bekannte DJs von Westbam bis, weiß Gott,
Fritz Kalkbrenner zum Beispiel.
Kalkbrenner, die ganze Szene dabei. Aber ganz ehrlich, die spannendsten Remixe fand ich immer von ihnen selbst. Also es gibt da, ein Album war zum Beispiel von 36 Grad, einem ihrer bekanntesten Songs, gibt es einen Remix, den sie selbst gemacht haben. Der Zweiraum-Wohnung-Mix. Und der war einfach viel spannender als die anderen sehr zerstückelten Remixe. Das machen ja die Techno-DJs und so. Die nehmen dann kleine Teile und verfremden die dann durch so einen komischen Vocoder oder irgendwas. Und du erkennst das Original überhaupt nicht mehr. Aber das ist dann der Remix. Das ist Geschmackssache, aber ehrlich gesagt, wo die Substanz des Songs noch zu erkennen ist, das sind immer ihre eigenen Remixe. Dass sie es aber so gemacht haben, dass ihre eigene Musik eben auf verschiedenen Plattformen hörbar ist. Also einmal im Wohnzimmer oder irgendwie draußen in der Sonne, ganz wunderbar, schöne Stimmung. Oder aber auch im Club, wo es dann einfach Dampf und Gas gibt. Das finde ich beeindruckend. Also das ist toll, das ist mutig gewesen. Und hat sich offensichtlich gelohnt. Sie sind ja echt angesagt bei verschiedenen Publika, wenn man das so sagen darf. Also einmal beim Dance- und Club-Publikum, aber auch beim normalen Pop-Publikum, das in ihre Konzerte geht. Und das musst du erstmal erreichen.
20 Jahre Zweiraumwohnung haben die ja gerade im letzten Jahr gefeiert. Das ist dann schon irgendwie die Zahl irgendwie beeindruckend, finde ich, muss ich auch sagen. Und vor allem, das würde dann aber auch für Annette gelten, aber für Inga auch, ist, diese beiden Frauen sind auch unheimlich cool, finde ich. Also nicht nur, dass sie irgendwie, man weiß, sie haben Talent und die haben großen Erfolg, sondern sie sind auch unglaublich coole Figuren.
Ja, sie nehmen sich nicht so wichtig. Das finde ich echt ganz beeindruckend. Auch Inga hätte natürlich eine Solokarriere machen können, so richtig nach großem Muster. Also sie hätte wirklich da viel erfolgreicher sein können, ist aber in dieser etwas cooleren und bequemen Beziehung geblieben und hat gesagt, ja, machen wir eben so Musik und das ist spannend genug für sie. Aber eben eine, nicht bescheiden, aber einfach, sagen wir mal so, nicht so aufdringlich, wie so manche Künstler sonst sind und sehr sympathisch. Und das sind beide irgendwie.
Ja. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ja, wir müssen zum Ende kommen. Doris nickt, als ob es schon lange überfällig wären. Ich wollte irgendwas ganz Schlaues fragen, aber das kann eigentlich nicht sein. Ne?
Aber eins will ich nochmal eben sagen. Wenn die Leute sich die Platten von Zweiraumwohnung anhören, unbedingt das Album Nacht und Tag hören, weil da ist eine Seite, wo die Songs in einer Nachtstimmung aufgenommen sind, ein bisschen gloomy, düster, spooky und so mit einem Tanzrhythmus. Und dann auf der Tagseite sind sie hell und strahlen und so. Das ist echt klasse.
Und dieselben
Songs. Und das ist einfach sehr, sehr beeindruckend. Also unbedingt das anhören. Das Jubiläumsalbum 20 Jahre Zweiraumwohnung ist nicht so spannend. Das ist keine so gute Auswahl, die da getroffen haben. Von ihrer eigenen Arbeit, macht aber nichts.
Eine Frage habe ich noch, und zwar Annette Humpe, Inga Humpe, müssen die irgendwem was beweisen in Deutschland?
Nein, aber man sollte sie echt in Ehren halten, und ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht bewusst, dass wir zwei so herausragende Schwestern hier haben, die musikalisch so viel geleistet haben und auch noch unglaublich beeindruckende Persönlichkeiten sind. Und von denen laufen in Deutschland auch nicht so viele rum. Und ich habe manchmal den Eindruck, in dieser ganzen Fernsehwelt geht sowas dann bei uns unter. Ich finde, da sollten wir auch die Popkultur mehr würdigen, als wir das bisher getan haben. Das ist in USA und England echt definitiv anders. Da wären die beiden auf dem Podest und auf dem Sofa von vielen, vielen berühmten Shows und würden für das geehrt, was sie eigentlich geleistet haben.
Ich habe dich bei den anderen Folgen immer gefragt, ob du noch einen Anspieltipp hast. Jetzt hast du das bei Inga Humpe schon gesagt, nämlich mit dem Nacht- und Tag-Album. Hast du noch einen Tipp für Annette Humpe, was übersehen ist, was man noch
also,
mal...
Also bei Annette habe ich das Problem, dass ich eigentlich diese ersten Aufnahmen mit Ideal so genial finde, so gut, dass ich dann später so ein bisschen enttäuscht bin. Sie hat große Songs für die Prinzen, wir haben das gehört, für Humpe und Humpe geschrieben. Bei Ich und Ich hat sie Gebrauchsmusik gemacht, die sehr erfolgreich war. Aber was mir bei ihr ein bisschen gefehlt hat in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, die Neugier, das Abenteuer, das Risiko, dass sie mehr, also auch musikalisch in Risikogebiete gegangen ist, was sie mit ihrer Stimme, aber auch mit ihrem Können hätte machen können. Bei Ideal war das so. Das hätte sie machen können, aber das hat sie nicht getan. Nun will ich da nicht psychologisch reingehen. Es gab sicherlich Gründe dafür und wir haben über einen Aspekt noch gar nicht groß geredet. Sie gilt als harte Frau, aber sie hat eine so weiche Seite. Das merkt man, wer solche Melodien schreiben kann, der hat eine sehr, sehr innere, weiche Seite. Und ehrlich gesagt, im persönlichen Umgang, wenn man sie so auf der Straße traf, ja, ich habe um die Ecke da gewohnt, da war sie immer extrem freundlich. Also sie war nicht irgendwie anbiedernd oder so, sie war korrekt, kurz, aber freundlich und das ist echt eine gute Mischung.
Dann nehmen wir als Anspieltipp vielleicht Ideal Monotonie.
Monotonie in der Südsee.
Monotonie. flieg nach Babylon.
Hotel mit Vollpension.
Das war der Musiktalk für heute, Urban Pop mit Peter Urban. Vielen Dank, Peter.
Vielen Dank, Uke.
Die Liste mit den Musiktiteln, die wir ein bisschen gehört haben, aber noch viele mehr, auch die Alben dazu, die findet man unter den Shownotes dieses Podcasts.
Genau.
Und wer uns schreiben möchte, kann das auch gerne machen unter urbanpop@ndr.de mit weiteren Fragen oder Kritik oder Anregungen.
Ja, und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, ich auf jeden Fall.
Ich auch.
Siamo tutti.